Deutschlandfunk. Hintergrund.
Das Preisschild am Klimaschutz. Der Markt und das CO2-Problem. Von Manuel Walz.
Alles, was hier so lustig klingt, sind Preisveränderungen. Das heißt, irgendjemand draußen im Markt verändert einen Preis, ein Angebot oder die Nachfrage. Und ja, es geht momentan recht rege zu.
Maria Ziesche deutet auf einen der großen Bildschirme vor sich. In mehreren Spalten sieht man viele Zahlen. Sie markieren die Preisvorstellung von Käufer und Verkäufer.
Irgendwann werden die sich annähern und treffen und dann entsteht ein Geschäft.
Ziesche sitzt im 23. Stock eines Hochhauses in Leipzig in der European Energy Exchange, der europäischen Energiebörse EEX. Der Raum, in dem sie und ihre Kollegen von der Marktsteuerung sitzen, ist streng gesichert. Was hier gehandelt wird, auf der virtuellen Plattform, die Maria Ziesche und ihre Kollegen überwachen, ist das Treibhausgas CO2. Man könnte es auch so sagen, hier wird das Recht gehandelt, das Klima zu schädigen. Wer das tun will, muss dafür zahlen. Unternehmen, die am ETS, dem europäischen CO2-Handel, teilnehmen, kaufen oder verkaufen über die EEX-Zertifikate, die zum Ausstoß von CO2 berechtigen. Ohne Zertifikat kein CO2-Ausstoß. Oder positiv formuliert? Hier auf dem großen Bildschirm spielt sich gerade der Kern des europäischen Klimaschutzes ab.
3000 Tonnen, das sind 3 Lots. Wir handeln in Lot an der Börse. Und hinter jedem Lot stehen 1000 Tonnen CO2-Äquivalent. Das heißt, das ist die kleinste handelbare Einheit bei uns, 1000 Tonnen. Und das ist also nicht so unbedingt das für jeden kleinen Anleger. Das ist schon Großhandel hier.
Die EEX hat ein Mandat, diesen Handel mit CO2-Zertifikaten durchzuführen. Dieser Handel wurde 2005 in Europa eingeführt und war damals ein absolutes Novum. Die Energieerzeuger und große Industrien wurden verpflichtet, ihren CO2-Ausstoß genau zu dokumentieren und vor allem nur eine bestimmte Menge CO2 auszustoßen. Für diesen Ausstoß brauchen sie seitdem Zertifikate, die sie entweder kostenlos von der jeweiligen Regierung zugeteilt bekommen, in einer Auktion kaufen oder anderen Unternehmen auf einem virtuellen Marktplatz abkaufen, wie hier an der Leipziger EEX. Die Idee? Die Menge an Zertifikaten begrenzt, wie viel CO2 ausgestoßen wird. Die Politik kann über diesen Markt, über die Anzahl der ausgegebenen Zertifikate, den CO2-Ausstoß der europäischen Industrien also genau steuern. Und damit auch deren Anstrengungen für den Klimaschutz. Das allerdings muss streng reguliert werden. In Deutschland ist die Deutsche Emissionshandelsstelle, kurz DEHST, dafür verantwortlich, dass dieser Handel richtig läuft. Sie ist im Umweltbundesamt angesiedelt. Jan Weiß leitet dort die Abteilung für ökonomische Grundsatzfragen.
Heute, fast 20 Jahre nach der Einführung, muss man sagen, ist der Emissionshandel wirklich als Erfolgsgeschichte zu bezeichnen. Wir haben jetzt mit der jüngsten Reform auf europäischer Ebene wirklich eine Zeitenwende, eine klimapolitische, erreichen können.
Im Dezember 2022 wurde in Brüssel eine Reform des Emissionshandels beschlossen. Dieser soll künftig deutlich ambitionierter ablaufen. Die Zahl der Zertifikate wird deutlich reduziert. Weniger CO2-Zertifikate heißt weniger Erlaubnis zum Ausstoß, bedeutet Marktverknappung und damit höhere Preise. Die Idee ist, je teurer der Ausstoß von CO2 ist, umso mehr werden die Unternehmen in die CO2-Vermeidung investieren und ihre Zertifikate anderen verkaufen, die noch nicht so weit sind. Neben der Industrie ist seit einiger Zeit auch der innereuropäische Flugverkehr beim ETS dabei. Und die Bereiche, die so gesteuert werden, sollen nach der Reform noch zahlreicher werden. Ab 2027 werden auch der Verkehr, die Wärmegewinnung von Gebäuden und die Schifffahrt mit dem europäischen Zertifikatehandel erfasst.
Das heißt, wir reden jetzt davon, dass also bis zu 90% in Deutschland und auf europäischer Ebene der Emissionen CO2 bepreist werden über den Emissionshandel. Das heißt, der Emissionshandel ist jetzt wirklich zum zentralen Leitinstrument auch der europäischen Klimapolitik geworden. Und das ist wichtig, dass wir hier wirklich einen Rahmen haben, der für alle Akteure eine Planbarkeit auch garantiert, weil alle jetzt wissen, die CAPs werden diese Ziele am Ende absichern, die wir uns gesetzt haben. Und der Preis wird dafür sorgen, dass diese Ziele am Ende auch erreicht werden.
Weniger optimistisch sieht das Nina Treu. Sie ist bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace Sonderbeauftragte für Wirtschaft und Gesellschaft. Treu sagt, es gäbe zwar viele Anstrengungen in Sachen Klimaschutz, viele Konferenzen und Beschlüsse, Absichtserklärungen und auch Verpflichtungen. Nur der CO2-Ausstoß steige weiter an und der Markt regele es eben bislang nicht ausreichend.
Wir haben aktuell ein System, was auf Ausbeutung von Mensch und Natur beruht, was wirtschaftlich darauf ausgerichtet ist, Profit und Wachstum zu erzeugen und nicht innerhalb der planetaren Grenzen zu wirtschaften und soziale Gerechtigkeit zu erzeugen. Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig zu sagen, dass die Marktlösungen bislang die Klimakrise nicht aufgehalten haben, sondern eher sie beschleunigt haben. Also der Klimawandel schreitet ja weiter voran, anstatt dass er umgedreht wird.
In der politischen Debatte, auch innerhalb der aktuellen Ampelregierung, gibt es immer wieder Diskussionen darüber, welcher Weg der richtige für den Klimaschutz sei. Die Ordnungspolitik, also Verbote, oder eben der Markt, ein CO2-Preis. Beides, sagt Nina Treu, habe bisher nicht dazu geführt, dass es ein wirkliches Umsteuern in Sachen Klimaschutz gegeben habe. Sie sieht die Ursachen im System.
Was sind die Treiber hinter der Politik? Und die Unternehmen, die großen Konzerne, die ManagerInnen, die LobbyistInnen setzen sich ganz stark dafür ein, dass bestimmte Marktlösungen kommen und die dann nicht funktionieren. Und dann sozusagen die Schuld der Politik zuzuschieben, ist natürlich auch leicht getan, weil man vorher viel dafür getan hat, dass die Politik so handelt, wie sie will.
Tatsächlich wird ein CO2-Markt wie der europäische ETS politisch und über die Gesetzgebung gestaltet. Er wurde 2005 geschaffen, zunächst mit einer großen Zahl an Zertifikaten, also der Erlaubnis zu hohem Ausstoß klimaschädlicher Gase. Auch wurden sehr viele Zertifikate umsonst ausgegeben, um die europäische Industrie international wettbewerbsfähig zu halten. Der Preis für das CO2 war entsprechend niedrig und wirkungslos. Die am Emissionshandel beteiligten Unternehmen, die großen europäischen Konzerne, bauten Abteilungen auf, die für die Beschaffung und den Handel der Zertifikate zuständig sind. Auf diesem Markt erzielten diese mit den kostenlos zugeteilten Zertifikaten erhebliche Gewinne. Eine große Wirkung auf den Klimaschutz habe es aber kaum gegeben. Deshalb sei der ETS aus ihrer Sicht bisher keine Erfolgsgeschichte. Ob der Erfolg sich nun nach der grundlegenden Reform des ETS einstelle, müsse sich zeigen, sagt Nina Treu von Greenpeace. Ist der Markt also ein guter Partner für die Politik, wenn es um den Klimaschutz geht? Der japanische Philosoph Kohei Saito sagt nein. Er forscht unter anderem in Tokio zu Ökologie und politischer Ökonomie. Saito hat ein Buch geschrieben, auf Deutsch Systemsturz, das eine Abkehr von der Marktwirtschaft fordert. In Japan wurde es mit mehr als 500.000 verkaufter Exemplare überraschend zum Bestseller und unter anderem zum Best Asian Book of the Year gewählt. Saitos Thesen führten in Japan zu hitzigen Diskussionen. Der Autor sagt, dass der Kapitalismus grundsätzlich nicht fähig sei, das Klima und die Umwelt zu schützen. Diese These trug Saito unlängst auch bei einer Lesung der linken Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin vor. Nur mit einer Abkehr von der Marktwirtschaft sei Klimaschutz möglich.
Eine dekarbonisierte Wirtschaft 2050 ist in der Marktwirtschaft nicht möglich. Wir bauen beispielsweise immer größere Autos. Es gibt ständig neue Modelle. Die exzessive Werbung bringt uns dazu, immer mehr zu konsumieren. Solange das so weitergeht, werden wir beim Klimaschutz keinen Erfolg haben.
Der Japaner plädiert vielmehr dafür, zu verbieten, was nicht nötig sei und das Klima schädige. Große SUVs zum Beispiel, Privatjets. Auf der anderen Seite würden am Markt auch viele Güter gehandelt, die eigentlich existenziell seien, die sich viele aber nicht mehr leisten könnten. Gesundheitsversorgung zum Beispiel oder sauberes Wasser. Solche Güter wiederum sollten kostenlos sein. Das würde das gesamte Handeln der Menschen verändern, sagt Kohei Saito. Das Streben nach immer mehr werde dann automatisch nachlassen, während die Marktwirtschaft das immer höher, immer weiter nur fördere.
Wir können uns nicht mehr auf Märkte und Marktmechanismen mit ihrer Preisfindung verlassen, weil das ineffizient ist. Wir brauchen stattdessen eine vernünftige Planung für die Wirtschaft, eine Planwirtschaft.
Das Wort Planwirtschaft sei seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion verbrannt, räumt Saito ein. Denn die Planwirtschaft war überwiegend Mangelwirtschaft. Aber nicht nur der Sozialismus habe nicht funktioniert, auch der Kapitalismus habe versagt und versage gerade im Moment, wie der Zustand der Welt zeige. Deshalb sei eine offene Diskussion über eine geplante Wirtschaft nötig, mit der Abkehr vom ständigen Wachstum. Degrowth, also weniger Konsum in den reichen Ländern wie Deutschland und Japan, sei das Gebot der Stunde, so der Philosoph Kohei Saito. Ganz anders sieht das Veronika Grimm.
Ja, ich glaube, nur der Markt kann das Klima retten.
Grimm ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Universität Erlangen-Nürnberg und eine der sogenannten Wirtschaftsweisen, dem Sachverständigenrat für Wirtschaft, der die Bundesregierung berät. Ein grundsätzlicher Systemwechsel würde erst einmal zu Chaos führen und dauere viel zu lange. So viel Zeit bleibe beim Klimaschutz nicht mehr, sagt die Ökonomin. Planung sei außerdem ineffizient.
Weil wir einfach kein Wissen haben in zentralen Stellen darüber, wo am besten Emissionen eingespart werden können, wo am günstigsten Emissionen eingespart werden können. Das müssen letztlich die vielen Akteure in der Wirtschaft, die vielen privaten Haushalte wissen. Und deswegen braucht es Märkte und braucht es eben auch Preissignale, dass Emissionen teuer sind.
Veronika Grimm sagt, Marktlösungen, Systeme wie der ETS, die auf Marktmechanismen beruhen, sollten im Zentrum des Klimaschutzes stehen. Ordnungspolitische Maßnahmen wie Verbote dürften diese Systeme allenfalls flankieren.
Im Endeffekt ist es so, dass in vielen Bereichen die Haushalte und auch die Unternehmen so heterogen sind, so unterschiedlich sind, dass es immer ganz schwierig ist, Dinge zu verbieten. Wenn ich etwas verbiete, dann schade ich dem einen vielleicht überhaupt nicht, aber den anderen stelle ich eben vor unlösbare Aufgaben. Und deswegen sind Verbote, die alle gleichermaßen treffen, die aber ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben, immer sehr problematisch.
Der Markt dagegen sende Botschaften aus, die von den jeweiligen Akteuren aufgenommen würden. Unternehmen zum Beispiel investierten dann genau in die Technologien, von denen sie sich Erfolg am Markt versprechen. Und sie richteten auch ihre Werbung so aus. Das wiederum führe dazu, dass die Menschen auch genau das kaufen würden, was das Klima schützt, sagt die Wirtschaftsweise. Die Menschen müssten Klimaschutz auch wollen, sonst funktioniere es nicht. Wichtig sei allerdings ein verlässlicher politischer Pfad. Angesprochen auf den Faktor Unsicherheit und die Ankündigung von CDU-Chef Friedrich Merz, im Falle eines Wahlsiegs bei der kommenden Bundestagswahl das sogenannte Heizungsgesetz wieder rückgängig zu machen, sagt sie:
Diese politische Unsicherheit, die ist eben schwierig. Ich glaube, es wäre schon wichtig, dass sich die Parteien der politischen Mitte, und da würde ich jetzt auch die CDU mit einbeziehen, die müssten sich eben gemeinsam auf einen Pfad für die Klimapolitik einigen, den sie dann auch aufrechterhalten, egal wer gerade am Ruder sitzt. Weil dieses Hin und Her ist natürlich gerade verunsichernd. Das ist sowohl für die Menschen verunsichernd, als auch für die Firmen, die natürlich investieren und dann bestimmte Technologien forcieren, für die sie vielleicht dann gar keinen Absatz haben, wenn das wieder rückgängig gemacht wird. Also das ist hochproblematisch. Ich glaube, man muss sich da eben auf einen Pfad committen.
Das sogenannte Heizungsgesetz ist eigentlich ein Gesetz, das einen neuen Marktmechanismus ergänzen soll, der seit Januar 2021 in Deutschland gilt. Den CO2-Preis für die Sektoren Wärme in Gebäuden und Verkehr. Im Moment ist dies aber kein echter Marktmechanismus, obwohl er so bezeichnet wird, sondern eine CO2-Steuer. Für jede Tonne CO2, die ausgestoßen wird, muss ein bestimmter Betrag gezahlt werden. Im Moment sind das 30 Euro. Die Menge an CO2 ist dabei offen, der Preis dagegen festgelegt. Das ist noch gut zu überblicken. Ab 2027 aber wird es kompliziert, denn dann wird dieses bisher deutsche System der CO2-Besteuerung in einen europäischen Markt für Brennstoffe überführt. Dann wird aus einer Steuer ein echter Markt, so wie das bisher schon für die europäische Industrie gilt. Es kommt also die Preisbildung für CO2-Ausstoß wieder ins Spiel. Da aber ein Marktmechanismus genau andersherum funktioniert wie die bisherige CO2-Steuer, weil beim Marktmechanismus nicht der Preis festgelegt wird, sondern die Menge, kommt es zu Preisschwankungen und die Energiepreise können kräftig steigen. Carsten Warnecke, Forscher am New Climate Institute, sieht genau das mit gemischten Gefühlen.
Das ist nicht unbedingt ein Instrument, was man auf die Verbraucher loslassen kann, weil der durchschnittliche Verbraucher, dem fehlt das Wissen, um darauf richtig reagieren zu können. Ich brauche ja auch Marktteilnehmer in einem Markt, die Wirkungskräfte des Marktes verstehen, damit sie dementsprechend handeln. Und wenn das nicht passiert, dann laufen wir in eine ziemlich große Falle rein.
weil sich die Verbraucher auf die Preisausschläge am Markt so kurzfristig nicht einstellen können. Sie müssten dem eigentlich vorbeugen, sich ein Elektroauto statt eines Verbrenners kaufen, eine Wärmepumpe statt einer Gasheizung. Und zwar nicht erst, wenn die Preise anziehen. Denn sobald die CO2-Mengen begrenzt sind, so wie es die internationalen Verpflichtungen vorsehen und der Preis für Treibhauszertifikate sich am Markt bildet, ist damit zu rechnen, dass er in die Höhe schnellt. Knappe Mengen, hohe Preise. Eine alte ökonomische Formel. Gas und andere fossile Brennstoffe würden dann plötzlich sehr teuer. Für Verbraucherinnen und Verbraucher wäre es dann zu spät.
Dann gehen die Leute auf die Straße und sagen, hey, was ihr da mit uns macht, das geht nicht. Und haben dann eventuell auch recht, dass das so nicht geht. Und die Konsequenz wäre dann ja, dass man die Preise drücken muss in dem System, damit es wieder erträglich wird. Wenn man die Preise drückt, geht das nur über zusätzliche CO2-Mengen und die stehen uns nicht zur Verfügung. Und deswegen muss man jetzt, wenn man den Marktmechanismus, den kann man zusätzlich nutzen, aber zusätzlich zu ordnungspolitischen Maßnahmen, damit die Verbraucher überhaupt mit dem Markt zurechtkommen werden. Und deswegen war der Ansatz des Heizungsgesetzes war richtig zu sagen, wir können uns keine fossilen Heizungen mehr leisten.
Eine Art Vorwarnung also, dass ab 2027 die Preise für Gas und fossile Brennstoffe unter den Verpflichtungen des Pariser Klimaschutzabkommens steigen könnten.
Deswegen muss man die Verbraucher an anderer Stelle schützen. Man muss ihnen jetzt rein Wein einschenken und die Wahrheit sagen und sagen, eine Gasheizung, wenn ihr im Jahr 2023 euch eine neue Gasheizung eingebaut habt, dann war das der größte Fehler, den ihr je hättet machen können. Weil bevor die Gasheizung abgeschrieben ist, werdet ihr euch den Brennstoff dafür nicht mehr leisten können. Und die Politiker, die jetzt gerade in den letzten Monaten den Verbrauchern nicht die Wahrheit gesagt haben, aus welchen Gründen auch immer, die werden sich eventuell irgendwann dafür rechtfertigen müssen und erklären müssen, warum sie das getan haben. Wer heute die etwas höhere Investitionssumme für eine Wärmepumpe tätigt, der ist geschützt vor den hohen CO2-Preisen, die da auf uns zukommen.
Soziale Abfederung sei also wichtig, sagt der Wissenschaftler und lobt deshalb das Konzept des Klimageldes, dessen Einführung im Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht. Denn mit dem CO2-Preis erzielt der Staat Einnahmen, die er direkt wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben müsse. Damit könne ein sozialer Ausgleich erzielt und es Menschen mit geringen Einkommen überhaupt erst möglich gemacht werden, in energiesparende Technik zu investieren. Auch Jan Weiß vom Umweltbundesamt nennt das Klimageld entscheidend für eine Akzeptanz der Klimaschutzmaßnahmen.
Noch ist es nicht entschieden. Ich gebe mich optimistisch und das ist auch ein Punkt, wo das Umweltbundesamt auch mit seiner Rolle sieht, hier eben die Politik und die Entscheidungsträger in den Ministerien einfach aktiv zu beraten und zu sagen, Leute, in 27 wird der Preis steigen.
Über den sozialen Sprengstoff, der in einer Steuerung des Klimaschutzes nur über die Marktpreise steckt, sind sich die meisten Experten einig. Entlastung für die privaten Haushalte wird deshalb an vielen Stellen gefordert. Ob der Staat seine Einnahmen aus dem CO2-Handel auch in die Industrie fließen lassen soll, wird politisch gerade diskutiert. Die Wissenschaftler allerdings winken an dieser Stelle ab. Das wäre fatal, sagen Monika Grimm, Carsten Warnecke und auch das Umweltbundesamt und betonen, Entlastung der Haushalte, das Klimageld also, müsse für die Akzeptanz des Klimaschutzes Priorität haben.
Das war der Hintergrund. Das Preisschild am Klimaschutz, der Markt und das CO2-Problem von Manuel Walz. Redaktion Ursula Welter.